Schlag mal bitte auf zu 1. Johannes, Kapitel 3. Ich finde, wir leben in einer spannenden Zeit im Moment. Und zwar machen sich viele Menschen Gedanken über Frieden aufgrund der verschiedenen Konflikte, die es auf der Welt gibt. Viele machen sich Gedanken über das Thema Frieden in Deutschland. Wie können wir den Frieden halten miteinander? Das ist irgendwie nach vorne gebracht worden, das Thema auch durch die vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind und die auch viele Fragen aufgeworfen haben, dadurch, dass sie eben als fremde Menschen hierher kommen und dadurch bei manchen Verunsicherung ausgelöst haben. Und dadurch ist das Thema Frieden immer wieder nach oben gekommen. Und ich finde es sehr spannend, dass das dazu führt, dass sich manche Menschen wieder mehr auf den christlichen Glauben besinnen. Und dass irgendwie das Thema Christentum nicht so eine skurrile Randerscheinung der deutschen Gesellschaft ist und der christliche Glaube nicht so in der gleichen Kategorie ist wie der Glaube, dass, also das sieht man manchmal so bei Hugendubel, in welcher Kategorie du Bücher findest. Also ich hatte den Eindruck manchmal, dass es schon so Richtung Fantasy irgendwie so sich orientiert hat, wo das Ganze abgestellt wurde. Ich habe mir gestern eine neue Bibel gekauft. Das war der Kompromiss zwischen noch keine Brille zu besorgen, aber eine größere Bibel. Und habe ich dann gefragt, wo finde ich denn eine Bibel? Und wenn du so eine Frage stellst, dann hast du mir das Gefühl so, okay, wer guckt mich hier an? Und sofort wird er abgecheckt, von oben bis unten, was steht hier für ein Typ, der fragt nach einer Bibel. Und dann haben sie gesagt, ja, da hinten bei Geschichte. Ich dachte, okay, Geschichte, interessant. Und auf der Rückseite von Geschichte war dann Werte. Werte. Die Kategorie Werte. So, diesmal im Moment steht es in der Kategorie Werte. Aber es wandelt sich immer so ein bisschen, die Wahrnehmung des Christentums. Und die Technik muss mir sagen, falls ich irgendwas falsch mache hier. So, das wandelt sich immer ein bisschen. Aber ich finde es eine spannende Zeit, weil der christliche Glaube irgendwie ein bisschen wieder bewusster wahrgenommen wird, ist mein Eindruck. Zum Beispiel ist mir das bei aufgefallen bei The Voice of Germany. Das schaut ihr bestimmt alle. The Voice of Germany, eine Talentshow, wo Menschen ihr Gesangstalent zum Ausdruck bringen können und dann eben entdeckt werden oder auch nicht. Dann wird immer zu jedem, der dort ein Lied singt, so eine kleine Geschichte erzählt, so ein bisschen Hintergrund, wer ist das, was macht er so. Und in den ersten Staffeln, also hast du sowas nie gesehen, aber seit der letzten Staffel und seit der aktuellen Staffel tauchen auch öfter christliche Menschen auf. Und werden auch ganz bewusst dargestellt als christliche Menschen. Und wenn sie dann gefragt werden, warum singen sie? Weil ich glaube, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat und ich möchte damit dienen. Holla. Einfach so unkommentiert gezeigt. Letztens war ein Worship-Leader da, Helge. Und da wurde dann gefragt, warum singst du? Ja, er hat über seinen Glauben gesprochen, er hat über seinen christlichen Hintergrund gesprochen, über seine Überzeugungen. Und die zeigen das unkommentiert. Ich dachte, holla, schau mal an. Plötzlich interessiert man sich wieder für den christlichen Glauben. Ich fand es spannend, was Angela Merkel gesagt hat. Ich muss das mal kurz hier holen. Das ist keine politische Veranstaltung. Wenn jemand was Schlaues sagt, kann man das auch mal weitergeben. Ich nehme mal ein Zitat. Es gibt mehrere interessante Zitate von ihr in Bezug auf den Glauben. Aber in Bezug auf die Flüchtlingspolitik gibt es ja auch öfter die Diskussion, okay, wie können wir uns schützen vor dem islamischen Extremismus? Und genau diese Frage wurde ihr gestellt. Also vielmehr die Frage lautete mehr, wie wollen Sie, das war so eine große Diskussion, und dann hat eine interessierte Teilnehmerin eben gefragt, Frau Merkel, wie wollen Sie Europa und unsere Kultur vor einer Islamisierung der Gesellschaft schützen? Eine Frage, die bestimmt viele Menschen beschäftigt. Und sie hat erstmal gesagt, natürlich, alles was Extremismus ist, egal ob das Linksextremismus ist, Rechtsextremismus, religiöser Extremismus, wenn es nicht mit unseren Werten entspricht, ist unakzeptabel, damit muss man umgehen. Dann hat sie aber gesagt, wir haben doch alle Chancen und Freiheiten in Europa, uns zu unserer eigenen Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich etwas vermisse, dann nicht, dass ich jemand vorwerfe, dass er sich zu einem muslimischen Glauben bekennt, sondern, dass zu wenige den Mut haben, einmal aufzustehen und sich dazu zu bekennen, dass wir Christen sind. Wenn Sie mal Aufsätze schreiben lassen in Deutschland, was Pfingsten bedeutet, da ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich dann anschließend darüber zu beklagen, dass sich Muslime im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Es könnte ja auch dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein wenig mehr Kenntnis darüber haben. Wir haben da überhaupt keinen Grund zu größerem Hochmut. Es würde uns nicht schaden, wenn die 50 Millionen Menschen in Deutschland, die offiziell zum Christentum gehören, offen öfter mal wieder in den Gottesdienst gehen und ein wenig bibelfester sind. Da dachte ich so, holla die Waldfee. Das ist eine interessante Aussage eines Politikers. Aber ich finde es bemerkenswert, dass das Thema Christentum auf dem Weg auch wieder mehr in den Vordergrund kommt und Menschen beschäftigt. Im 1. Johannes Kapitel 3 und der Titel der Predigt ist Der natürliche Weg und der übernatürliche Weg. Im 1. Johannes Kapitel 3 schreibt Johannes, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Nun, wenn man sich mit dem Thema Frieden beschäftigt, kommt man nicht um das Thema Bibel und Jesus herum. Und Jesus hat uns einen Weg gezeigt in Bezug auf Frieden und auf Liebe untereinander, der sehr bemerkenswert ist. Ich habe im September ein interessantes Treffen gehabt. Ich konnte eine Veranstaltung organisieren, wo drei sehr bekannte Persönlichkeiten in das Wohnheim in Marienfelde, wo ich auch teilweise beruflich tätig bin, in dem Flüchtlingsheim dort. Das konnte ich dieses Treffen organisieren und eine Diskussion moderieren zwischen 10 Bewohnern des Wohnheims und Kofi Annan, Lakhdar Brahimi und Mata Atisari. Ich erkläre euch gleich, wer das im Einzelnen ist. Und es war sehr bemerkenswert, weil das ist, also Kofi Annan ist ehemaliger UN-Generalsekretär, kennt ihr vielleicht, der bekannteste von den dreien. Lakhdar Brahimi ist der UN-Sonderbeauftragte gewesen für 3 Jahre, der versucht hat, den Syrien-Konflikt zu befrieden. Und Mata Atisari ist ein finnischer Politiker, der in sehr viel in Afrika versucht hat, Konflikte zu befrieden und unter anderem sehr maßgeblich dazu beigetragen hat, den Kosovo-Konflikt zu befrieden oder den Balkan-Konflikt in den 90er Jahren, an den ich mich noch sehr lebhaft erinnere. Und das sind alles Menschen, die sich sehr viel Gedanken gemacht haben, zum Frieden beizutragen in der Welt. Und sie gehören zu einer Gruppe von 12 Leuten, die Nelson Mandela zusammengebracht hat und mit dem Auftrag, Frieden in der Welt zu stiften und zu verschiedenen Konfliktgebieten zu reisen und immer zwischen Konfliktparteien zu vermitteln. Und es war sehr bemerkenswert. Und es war toll, diese Menschen zu sehen, und es sind einfach wirklich Persönlichkeiten, ja, das merkst du schon wirklich. Also, und zwei von ihnen haben einen Friedensnobelpreis bekommen für das, was sie gemacht haben. Aber ihre Herangehensweise war einfach, sie haben nicht, also Vorträge gehalten bei den Flüchtlingen. Sie haben nicht ihnen gesagt, wie sie denken sollen, sondern sie haben ganz, ganz viel Fragen gestellt. 1 Stunde lang Fragen gestellt. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das? Was waren die Gründe hierfür? Um zu lernen, um zuzuhören. Und danach konnten wir noch eine Stunde Mittagessen mit denen zusammen und persönlich sprechen. Und ich beneide die nicht um ihre Aufgabe. Ja? Weil Frieden zu stiften zwischen Menschen ist extrem schwierig. Frieden zu stiften ohne eine gemeinsame Grundlage, auf die man sich berufen kann, ist noch viel schwieriger. Und in diese Frage, wie finden wir Frieden in der Welt, wie finden wir Frieden in unserer Gesellschaft, wollte ich noch ein weiteres Zitat, und dann ist auch gut mit den externen Zitaten hier, euch vorlesen von Mahatma Gandhi. Und er hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Und das finde ich herausfordernd, zu denken, Mensch, wir haben da was in Händen, was auf gesellschaftliche Fragen Antworten hat, auf ganz viele, auf unsere Beziehungen untereinander Antworten hat, wo sich Menschen die Haare ausreißen, wo Menschen ihr Leben hinlegen, um Lösungen zu finden. Und ich glaube, es gibt einen natürlichen Weg hierzu und einen übernatürlichen. Beziehungen definieren unser Leben. Wie es in deinen Beziehungen geht, so geht es in der Regel dir. Es sei denn, du bist ein völlig emotional disconnected Mensch, jemand, der keine Emotionen hat. Aber die meisten von uns, Beziehungen sind sehr wichtig in unserem Leben. Wie es den Beziehungen bei dir auf der Arbeit geht, macht so viel von deiner Lebensqualität aus. Wie es in deinen engsten Beziehungen geht, ist so entscheidend. Du kannst noch so viel Wohlstand haben, du kannst noch so tolle Reisen haben, wenn du zu Hause mit deinen Kindern, mit deiner Frau oder deinem Mann keinen Frieden hast, das ist Leben im Eimer. Beziehungen sind wichtig. Und es gibt verschiedene Wege, mit Beziehungen umzugehen. Und es gibt einmal den natürlichen Weg. Das ist der Weg, wie wir natürlicherweise als Menschen gestrickt sind. Das heißt, wir lieben die Menschen, die uns lieben. Und gegenüber Menschen, die uns gegenüber gleichgültig sind, sind wir gleichgültig. Und Menschen, die uns hassen, die hassen wir. Das ist, wie wir, du kannst es evolutorisch erklären oder wie auch immer, so uns ganz gut durchgeschlagen haben, und das ist nur eine Überlebensstrategie. Und mitten in einer Welt, die so gestrickt ist, kommt Jesus und sagt, Matthäus Kapitel 5, wenn ihr liebt, Vers 46, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch diese Zöllner? Wenn ihr zu eurem Bruder freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet die, für die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn der lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und Johannes sagt hier, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und Jesus hat einen anderen Weg gezeigt. Weil die Geschichte von uns Menschen ist, dass Gott hat die Menschen geschaffen. Er beschreibt das als Adam und Eva im Alten Testament. Und dann schon in der nächsten Generation bringen sich die Menschen um. Also die nächste Generation, da geht auch darauf ein, nicht wie Vers 12, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Man kann viel darüber diskutieren, was bringt Menschen dazu, einander umzubringen. Es lag nicht an den Genen bei Kain und Abel. Die hatten die perfekte Gene. Geschaffen von, oder gezeugt von einem Mann, der von Gott geschaffen ist, und empfangen von einer Frau, die von Gott geschaffen ist. An den Genen hat es nicht gelegen. Trotzdem haben sie es hinbekommen, in der zweiten Generation sich schon gegenseitig umzubringen. Wie kann es sein? Die Geschichte ist dann, dass wir als Menschen uns von Gott entfernen und als wir, auch du jetzt, bevor du Christ wurdest, dich vielleicht für Gott überhaupt nicht interessiert hast und Gott dir gleichgültig war, hat Gott dich geliebt. Vielleicht warst du sogar jemand, der explizit sich gegen Gott und Jesus gewendet hat und gesagt hat, das ist alles Unfug, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und dann hat Gott dich geliebt. Und der übernatürliche Weg zu lieben ist, die Menschen, die dich hassen, ihnen mit Liebe zu begegnen. Die Menschen, die dir gegenüber gleichgültig sind, ihnen mit Liebe zu begegnen. Und die Menschen, die dich lieben, zu lieben. Das ist der Weg, den Jesus uns aufzeigt. Und Beziehungen definieren unser Leben. Und wir brauchen gar nicht in den Syrien-Konflikt gehen und die Kriege dieser Welt. Wir brauchen gar nicht auf die ganze Diskussion gehen über Deutschland und Und wie die ganze Gesellschaft zusammengehalten wird und welche politische Partei vielleicht doch besser dies oder das voranbringt. Wir können auch bei uns anfangen, in unserer Gemeinde. Nur die Tatsache, dass wir hier sitzen und eine Bibel vor uns liegen haben, hat nichts damit zu tun, dass du auf eine natürliche oder übernatürliche Weise deinen Bruder oder deine Schwester liebst. Es geht immer wieder darum, und unser Thema in den letzten Wochen ist, und das bleibt es noch eine Weile, ein weiches Herz. Es ist immer wieder, dich selbst zu prüfen, wie steht es um mich? Genau genommen ist es so, dass wir in unserer Gemeinde versuchen, besonders viel auch zu bewegen, gemeinsame Projekte haben, eng zusammen sind, einander in unserem Leben helfen, aufeinander Einfluss nehmen, und gerade da passieren mehr Verletzungen, als vielleicht, wo du bloß ein Projekt auf der Arbeit machst. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich mich verletzt fühle? Welchen Weg gehe ich dann? Wie war das mit Kain und Abel? Also das ist ein bisschen eine komische Geschichte, weil Kain und Abel, der eine war Viehzüchter, der andere hat den Acker bebaut. Beide haben zusammen einen Gottesdienst gemacht. So. Also sie hatten nicht einen Worship-Leader, weil sie waren noch zu viert, soweit ich das nachvollziehen kann, zu dem Zeitpunkt. Aber sie haben regelmäßig Opfer gebracht für Gott. Immer etwas von dem Ersten, was sie bekommen haben, Gott gegeben und gesagt, Gott, du bist der Wichtigste, das ist für dich. Und dann, ihr könnt es nachlesen in Genesis, passiert es, dass also Gott irgendwie das eine Opfer annimmt und das andere nicht. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, ist Ackerbau besser oder ist Viehzucht besser? Welches Opfer war jetzt besser? Woran lag es, dass er das eine Opfer annimmt und das andere nicht annimmt? Und da gibt es verschiedene theologische Diskussionen. Meine Hypothese ist, dass beide ein richtig tolles Opfer gebracht haben. Ja? Aber dass möglicherweise beide mit einer unterschiedlichen Haltung, in einem unterschiedlichen Herz das Opfer gebracht haben. Dass der eine aus Dankbarkeit und aus Wertschätzung Gott gegenüber gerne etwas gegeben hat. Und dass der andere vielleicht mehr mit dieser religiösen Haltung von Manipulation sein Opfer gegeben hat. Gott, ich gebe dir was, aber ich möchte dann auch was zurückhaben. Und ich gebe jetzt was, weil dann wird mein Leben vielleicht besser. Und ich gebe jetzt was, weil dann bekomme ich vielleicht mehr Segnungen. Und dann hat Gott gesagt, nein, danke. Kannst du für dich behalten? Opfer ist mir nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, ist, wo dein Herz ist. So wie es im Zusammenhang mit David heißt. Also Gott sieht nicht auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Und die Frage ist, wo ist dein Herz? Ich bin wirklich so beeindruckt, wie viele Menschen in unserer Gemeinde dienen. Eigentlich jedes Mitglied ist aktiv und dient und gibt in der Gemeinde. Das ist wirklich großartig. Der Gesang heute, die Anbetung, vielen Dank an alle, die das vorbereiten immer wieder. Das ist großartig, das ist so wertvoll. Vielen Dank an die in der Kinderklasse hier dienen und mitarbeiten. Und ihr könnt ihnen auch gerne ausdrücken, sie sind jetzt nicht da, gebt es ihnen weiter, nicht nur von mir, vielleicht von euch persönlich. Das ist der Hammer. Also vielen Dank an die ganzen, die hier die Stühle rücken und das alles aufbauen und das Abendmahl verteilen und das Abendmahl vorbereiten, diese ganzen Becher ausspülen. Das ist großartig. Aber auch außerhalb sonntags gibt es Gemeinschaft. Vielen Dank an die ganzen Bibelkreisleiter, die sich Gedanken machen und versuchen, die Fans zusammenzuhalten und einfach das sicherzugehen, dass wir in Gruppen gut zusammenarbeiten können. Das ist ganz großartig. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der im Bibelkreis sich einbringt und da dient. Christentum ist ja nicht die Organisationsform, sondern das, was zwischen uns passiert. Die vielen Dinge, die man nicht sieht, dass wenn jemand krank ist, dass man ihn besucht, dass man ihn anruft, ermutigt, dass man, das ist in der Summe noch viel mehr Zeit als die einzelnen organisatorischen Aufgaben. Und vielen Dank an alle, die die Bibel anderen lehren, die das weitergeben. Das ist großartig. Aber Gott ist es wichtig, mit welchem Herzen wir das machen. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich komme und sage, okay, Sonntag, okay, zieh's durch, Kinderklasse, noch schnell vorbereiten hier, okay, was war nochmal das Thema? Aha, noch schnell basteln, ausschneiden, vorbereiten, so weiter, reinrennen, rausrennen und dann fängt der Sonntag an. Und Gott sagt, toll, dass du es gemacht hast, aber das Opfer nehme ich jetzt mal nicht an. Mir ist wichtig, dass mit welchem Herzen du es machst, mit welcher Haltung du es machst. Und ich sage nicht, dass ihr das dann gar nicht machen sollt, sondern dass wir uns immer bei dem, was wir machen, immer unser Herz prüfen sollen. Und prüfen sollen, wo wir stehen, wie es uns geht damit. unser Herz prüfen, unsere Beziehung untereinander. Nun, was heißt es, andere zu lieben? Lieben ist ein sehr häufig benutztes Wort in der deutschen Sprache. Ich liebe Pizza.
Ja, ich auch.
Ja, du auch, super. Ich liebe Pizza. Ist das Liebe? Ich bin so verliebt in meine Freundin gewesen, dass ich nach dem zweiten Date mit ihr schlafen musste. Ist das Liebe? Was ist Liebe? So wie Jesus Liebe, Agape beschreibt, es ist eine Entscheidung, für den anderen da zu sein, in schwierigen und in leichten Zeiten. Wenn er liebenswert ist und wenn er nicht liebenswert ist. Liebe, nach der Definition von Jesus, ist das genau das, was er dort vorher beschrieben hat. Nämlich, Menschen zu lieben, wenn sie liebenswert sind. Menschen zu lieben, die mir gegenüber gleichgültig sind. Und Menschen zu lieben, die mich hassen. Heißt es, dass ich jeden mögen muss? Glaube ich nicht. Es gibt einige Menschen, nicht viele, und sie sitzen nicht hier, aber da habe ich so das Gefühl, von meiner Seite aus bist du nicht mögbar. Weil du so komische Sachen manchmal machst und so komische Sachen sagst und da stellen sich bei mir mal alle Nackenhaare auf. Trotzdem kann ich mich entscheiden, dieser Person respektvoll zu begegnen. Trotzdem kann ich mich entscheiden, nicht zynisch zu sein dieser Person gegenüber. Trotzdem kann ich mich entscheiden, sie nicht mit Spitznamen für mich zu belegen. Habt ihr das bemerkt? So Spitznamen gibt man immer seinen Kindern oder den Menschen, die einem am nächsten stehen und dann Leuten, die so komisch sind, dass man sich einfach nur von ihnen distanzieren will. Frag mich nicht, warum das so ist, aber ich für mich beobachte. So, wenn ich anfange, zynisch Spitznamen zu geben über jemanden, dann habe ich ein Problem. Lieben heißt nicht, alle Leute zu mögen. Lieben heißt auch nicht, allen Menschen zu vertrauen. Es gibt Menschen, die sind für mich nicht vertrauenswürdig. Den kann ich mich nicht anvertrauen, den würde ich niemals meine Kinder anvertrauen. Trotzdem kann ich sie lieben. Trotzdem kann ich mich entscheiden, ihnen respektvoll zu begegnen, liebevoll, geduldig. Nicht jeder muss mein bester Freund sein. Manche Leute sind auch nicht freundlich mir gegenüber. Aber ich kann mich entscheiden, ihnen gegenüber freundlich zu begegnen. Das ist eine Entscheidung, eine Liebe, die auf Entscheidung beruft und die Jesus in die Welt gebracht hat. Und wo er sagt, wir sollen einander lieben. Ja, das ist eine Aufforderung. Und wenn du durch den ersten Johannesbrief liest, sagt er, das ist die Definition eines Christen. Und wenn du das nicht tust, dann gehörst du wahrscheinlich gar nicht zu Gott. Nicht meine Worte, liest den ersten Johannesbrief. Wir wollen ein weiches Herz behalten. Da müssen wir uns prüfen, einander gegenüber. Ich habe vor dem Gottesdienst ein tolles Gespräch gehabt mit zwei Geschwistern, die aneinander geraten sind und das gemeinsam nicht gelöst bekommen haben. Und ich dachte, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal gemeinsam mit jemand Dritten reden. Wir müssen irgendwie Frieden finden. Und wir sind nicht zum Punkt gekommen, wo sie dann am Ende genau der gleichen Meinung waren, alles genau gleich gesehen haben, gesagt haben, jetzt verstehen wir uns wieder. Nachprüfen, ob sie sich umarmt haben am Ende. Aber sie konnten sich entscheiden, einander mit Respekt zu begegnen. Sie können sich entscheiden, sich nicht aus dem Weg zu gehen. Und wenn sie zum Gottesdienst reinkommen, nicht zu sagen, okay, wo steht er? Na, ich gehe mal diesen Weg hier, dann muss ich ihm nicht begegnen. Und einfach weiter füreinander diese hingegebene Form von Liebe zu haben, die die Welt verändern kann. Weil Kofi Annan, glaube ich, wäre einen großen Schritt weiter, wenn das die Haltung der Menschen wäre und das Ziel der Menschen wäre, die sich da in die Haare kriegen und am Ende aufs Messer bekämpfen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, wenn wir uns mehr, wie Angela Merkel sagt, auf christliche Werte besinnen würden und da anfangen, wären wir einen großen Schritt weiter. Und in unserer Gemeinde müssen wir immer wieder dahin zurückkommen. Und darum möchte ich am Ende etwas machen, um, dass ihr euch selbst prüfen könnt. Und zwar werde ich etwas vorlesen und wenn du willst, kannst du die Augen schließen. Wenn es komisch ist, mach's nicht. Aber ich lese etwas vor, was Paulus geschrieben hat, wo er Liebe beschreibt und definiert. Und du kannst es auf dich wirken lassen. Und ich werde es einmal lesen, wie es hier steht. Und dann als verschiedene Fragen formulieren, die du dir selbst stellen kannst. Indem du an deine Mitmenschen denkst, auf der Arbeit, in der Gemeinde, in deiner Familie, wo immer du Menschen begegnest. Um dein Herz zu prüfen. Und dann werde ich zum Schluss beten. Liebe ist langmütig und freundlich. Liebe eifert nicht. Liebe treibt nicht Mutwillen. Liebe bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Liebe hofft alles. Liebe duldet alles. Liebe hört niemals auf. Du kannst die Augen geschlossen lassen, wenn du sie zuhörst. Frag dich mal, bin ich langmütig? Bin ich freundlich? Wo habe ich mich ereifert über andere? Wo treibe ich Mutwillen? Habe ich mich irgendwo aufgebläht? Habe ich mich ungehörig verhalten? Suche ich irgendwo das Meine? Habe ich mich irgendwo erbittern lassen? Gibt es jemanden, dem ich das Böse zurechne? Freue ich mich irgendwo über die Ungerechtigkeit oder freue ich mich an der Wahrheit? Will ich danach streben, alles zu ertragen? Will ich danach streben, alles zu glauben, alles zu hoffen, alles zu dulden? Will ich nach einer Liebe streben, die nicht aufhört? Will ich Jesus nachfolgen? Weil Jesus ist langmütig, Jesus ist freundlich, Jesus eifert nicht, Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus hat sich nicht aufgebläht, Jesus verhält sich nicht ungehörig, Jesus suchte nicht das Seine, Jesus ließ sich nicht erbittern. Jesus rechnete das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an der Wahrheit. Jesus war bereit, alles zu ertragen. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus duldet alles. Und Jesu Liebe hört niemals auf. Lass uns zum Schluss zusammen beten. Vater, danke, dass du uns etwas vorgelebt hast, Vater, dem wir nacheifern wollen. Du hast uns geliebt, als wir nicht liebenswert waren. Du liebst uns jetzt, auch in den Momenten, wenn wir nicht liebenswert sind. Du hast uns geliebt, als wir Hassgefühle dir gegenüber hatten und auch das zum Ausdruck gebracht haben. Du hast uns geliebt, als wir uns nicht für dich interessiert hatten. Du liebst uns, wenn wir sündigen und den Rücken dir zuwenden und hoffen, dass du es nicht siehst. Vater, hilf uns, einfach eine Gegenkultur zu schaffen in unserer Gesellschaft, Vater, die nur diese natürliche Liebe kennt und diese übernatürliche Liebe zu haben, Vater. Hilf uns, das zu haben. Hilf uns, nicht uns der Gesellschaft anzupassen, sondern dem anzupassen, was du uns vorgelebt hast. Hilf uns, danach zu streben, Gott. Hilf uns, eine Gemeinde zu sein, die ein helles Licht ist, in der Gesellschaft, Vater, die vielleicht gerade wieder auf dem Weg ist, nach Gott zu suchen. Und vielleicht gerade auch wieder auf dem Weg anfängt zu sein, mehr bereit zu sein, nach dir zu fragen, sich dazu mit zu beschäftigen, was denn diese Werte sind, über die es so viele Bücher im Hugendubel-Regal gibt und welche Werte wirklich die Welt verändern werden. Segne die Arbeit von Menschen, die versuchen, Frieden zu stiften im politischen Bereich. Vater, möge ihre Arbeit immer leichter fallen, dadurch, dass Menschen nach Jesus streben. Hilf uns, in unseren Beziehungen danach zu streben und gib uns einfach weiche Herzen, Vater. Wenn unser Herz jetzt doch einige Gesichter nach oben gebracht hat, während ich diese Stellen gelesen habe, hilf uns, im Herzen also loslassen zu können von Bitterkeit, von Hass, von Zorn. Hilf uns, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht ein Gespräch zu führen, was schon lange ansteht. Klärung zu bringen, Vater. Oder wenn wir unsicher sind, jemandem gegenüber eine schwierige Frage zu stellen und mit einem weichen, offenen Herzen zuhören, Vater. Was immer du jetzt gerade in den Herzen berührt hast, Vater, hilf es, dass es nicht irgendwie vorbeigeht und ein netter Moment in dem Gottesdienst war, sondern einfach weiter, dass du dienst, dich zu verherrlichen und in unserem Leben Frieden zu haben auf eine übernatürliche Art und Weise. In Jesu Namen bete ich. Amen.